ARD.
Eine App für alles. Kommen die Super-Apps nach Europa?
Mehr Fälle von Hautkrebs. Wir gucken uns die Gründe an.
Und ESC-Finale, wen Deutschland mit Baller überzeugt hat.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen wünschen wir euch, Uli Spinrad und Magdalena Bienert.
Montagmorgen, 19. März. Und mein Montagsgefühl lässt sich, glaube ich, am besten gerade so ausdrücken. Mi amore, un espresso macchiato, per favore.
Ja, das war der Italiener. Doch, Tommy Cash hieß der Mann, ne? Habe ich mir gemerkt.
Der war für Estland aber absurderweise angetreten.
Genau. Ja. Aber den Song fand ich tatsächlich auch ganz gut. Ich habe es nicht viel länger geschafft, muss ich zugeben, bin um 21:15 eingeschlafen. Naja, war auf jeden Fall ein Ohrwurm, hat aber nicht gewonnen, genauso wenig wie wir, also Deutschland. Und warum das schon wieder nicht geklappt hat, das erzählen wir euch dann später genauer.
Genau, vorher machen wir aber einen Schwenk von dem Super-Event des Wochenendes hin zu den Super-Apps. Die sind nämlich in Asien oder auch in Brasilien schon längst Alltag. Und was die können und wie realistisch das ist, dass wir die hier auch bald nutzen, das gucken wir uns jetzt mal an.
Ja, damit kannst du quasi alles in einer App machen. Also Arzttermine buchen, Essen bestellen, mit Freunden schreiben, Rechnungen zahlen, shoppen. Die sind so eine Art digitales Multitool, aber sie sind eben auch ein Geschäftsmodell. Klar, damit kann man Geld verdienen. Und wer sie kontrolliert, der hat eben nicht nur Zugriff auf die Daten, sondern auch auf ganze Lebensrealitäten von den Usern.
Ja, klingt für mich ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Mhm. In China heißt diese App WeChat und man muss sagen, sie ist das digitale Rückgrat für 1 Milliarde Nutzer dort. Es gibt allerdings auch den Vorwurf, dass dadurch die Bürger überwacht und alle Daten an die chinesischen Behörden weitergegeben werden.
Ja, und auch in Südamerika ist der Datenschutz nicht ganz so ein großes Ding wie bei uns. In Brasilien nutzen Millionen Menschen WhatsApp nicht nur zum Chatten wie wir, sondern auch für Online-Banking oder um sich Pizza zu bestellen und damit auch alle möglichen Zahlungen abzuwickeln. Da läuft der Alltag dann quasi buchstäblich durch diese App. 9 Stunden pro Tag verbringen Brasilianer etwa damit, das wurde mal ausgerechnet.
Ja, das ist heftig. Die Vorteile scheinen natürlich für mich als Nutzerin eigentlich erstmal logisch. Ich muss nicht mehr hin und her switchen zwischen der Bank-App, Instagram, dann hier noch 2-Faktor-Authentifizierung, alles geschenkt. Aber natürlich, ja, je mehr Funktionen in einer App gebündelt sind, desto mehr Daten fallen von mir auch an. Also quasi ein Jackpot für die entsprechenden Unternehmen. Die kennen mein Kaufverhalten, kulinarische Vorlieben und ja, natürlich auch meine finanzielle Lage.
Ja, die wissen aber dann natürlich auch, wo du Urlaub machst, ne? Und wo du arbeitest sowieso.
Ja, das auch noch. Ja.
Dadurch ist dann auch noch bessere maßgeschneiderte Werbung möglich. Und mit jedem Klick innerhalb dieses geschlossenen App-Systems, der Super-Apps, steigt dann auch die Abhängigkeit von den Nutzern und dadurch auch die Marktmacht des Anbieters.
Ja, und dann überlege ich so, stell dir mal vor, diese App hängt sich auf, du stehst irgendwo, kannst gar nichts mehr machen. Also,
bist ja aufgeschmissen.
Klar, bist richtig aufgeschmissen. Und ich finde auch, es nervt schon manchmal mit diesem Datenschutz in Europa, in Deutschland. Aber an dieser Stelle glaube ich ganz gut, dass er so hochgehängt ist. Also bei uns hätten es Anbieter einer Super-App aus mehreren Gründen nicht ganz so leicht wie in China oder Brasilien.
Genau, Datenschutz, der ist in der EU ein hohes Gut, das die zuständigen Behörden auch schützen. Und zweitens haben wir aber auch ein scharfes EU-Wettbewerbsrecht. Und bei so Super-Apps besteht ja immer die Gefahr, dass die dann irgendwann ein Monopol entwickeln, also eine marktbeherrschende Stellung mit allen negativen Folgen für den Wettbewerb und eben auch für die Vielfalt des Wettbewerbs.
Ja, und da ist es ja so, dass sich in Europa die Kartellbehörden dann relativ schnell einschalten, sobald ein Player zu groß und zu mächtig wird. Und das wäre dann natürlich der Fall, wenn eine Plattform zu viele Dienste anbietet und bündelt. Ich meine, Google ist natürlich auch schon ziemlich weit vorne und weiß, wo wir genau sind, wie viel wir ausgeben, wenn wir dann noch Google Pay benutzen. Ich persönlich zahle auch ganz gerne mit Klarna und die wollen jetzt auch zukünftig eine Shopping-Plattform sein und würden dann auch schon mal einen Step mehr in Richtung digitale Komplettlösung gehen.
Ja, und in den USA bauen Konzerne auch gerade schon ihre Macht aus. Stichwort Elon Musk, der will mit X auch so eine Super-App etablieren nach asiatischem Vorbild. Die soll dann Kommunikation, Shopping und auch Finanzen in sich vereinen. Deshalb kooperiert X auch schon mit dem Kartendienstleister Visa. Und bis Ende 25, also Ende dieses Jahres, sollen auch schon die ersten Funktionen verfügbar sein.
Ja, das geht dann ratzfatz. Und ehrlicherweise kaufen natürlich auch bei uns Millionen Leute und Nutzer Produkte über Instagram. Ich gucke da auch mal an mir selber runter. Mark Zuckerberg freut sich. Also in Zukunft könnte der gesamte Kaufprozess inklusive Bezahlung auch in dieser App bleiben.
Ja, Uber ist aber auch schon so ein Beispiel, ne? Also ist ja längst nicht mehr nur ein Dienstleister für Autos, die man buchen kann für die Fahrt von A nach B, sondern die liefern auch Essen, Einkäufe. Also es gibt schon Apps, die das hierzulande auch immer mehr kombinieren, mehrere Dienstleistungen anzubieten. Aber von diesen Super-Apps sind wir hier noch ziemlich weit entfernt. So, die letzte Woche, die hat ja wettertechnisch schon mal einen ganz guten Vorgeschmack auf den Sommer gegeben. In den meisten Teilen von Deutschland viel Sonne, warme Temperaturen, kaum Regen und das bedeutet dann auch, vor allem wenn man Kinder hat, wie du und ich, viel schmierige Sonnencreme am ganzen Körper. Immer nervig, klebrig, aber riecht auch tatsächlich nach Sommer. Ich mag das.
So ein bisschen Farbe sieht dann einfach auch ein bisschen frischer aus.
Eincremen tue ich mich jetzt nur so am Strand in Oman oder im Nahen Osten, weil da schon die Sonne brutzelt.
10 Minuten, 20 Minuten in der Sonne und ich werde direkt rot. Von Anfang an creme ich mich eigentlich immer ein.
Also manche sind da ein bisschen vorbildlicher, andere nicht. Aber Sonnencreme war natürlich früher gar nicht so ein Thema. Deswegen gibt es tatsächlich heute viele Fälle von Hautkrebs. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die Zahl der Behandlungen in Krankenhäusern hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast verdoppelt.
Ja, du hast es schon gesagt, früher wurde deutlich weniger eingecremt als heute. Das Bewusstsein für Hautkrebs war eben noch ein anderes. Und die Cremes waren eben auch noch nicht so gut wie heute. Und die Folge davon ist, viele der heutigen Hautkrebspatienten sind eher alt. Die Zahl ist deshalb auch so hoch, sagen Experten, weil die Gesellschaft älter geworden ist. Es gibt einfach viele ältere Menschen bei uns.
Ja, das sind die Babyboomer, also die Jahrgänge ab 1950, aber auch Menschen, die in den 70ern und 80ern geboren worden sind, haben ein erhöhtes Hautkrebsrisiko, weil natürlich auch ja in dieser Zeit weniger aufs Eincremen in der Sonne geachtet wurde. Und da gibt es tatsächlich auch in Deutschland, also deutschlandweit erkennbare Unterschiede. Besonders viele Hautkrebsfälle gibt es nämlich in Rheinland-Pfalz, weil es da auch besonders viele Sonnenstunden gibt.
Heutzutage wird aber auch mehr Hautkrebs entdeckt. Das gehört auch zur Wahrheit. Seit 2008 haben gesetzlich Versicherte ab 35 nämlich Anspruch auf einen Check-up alle 2 Jahre. Ja, und in der Summe wird dann natürlich auch mehr Krebs gefunden, wenn mehr gesucht wird. Auch deshalb sind die Zahlen so gestiegen.
Allerdings, und das ist das Doofe an der Sache, es ist gar nicht immer so leicht, einen Termin zu kriegen. Viele Arztpraxen bieten die Untersuchung nämlich trotzdem nur als Eigenzahlerleistung an. Und die Begründung ist, dass die Kassen zu wenig dafür zahlen, sodass sich das für die Praxen einfach nicht rechnet. Also erkundigt euch am besten vorher bei eurem Hautarzt, wenn ihr dann mal einen Termin habt, ob die das auch wirklich als Kassenleistung anbieten.
Und nochmal kurz als Erinnerung, es gibt ja 2 Arten von Hautkrebs, weißen und schwarzen oder hellen und dunklen. Der weiße ist weniger gefährlich, kann gut behandelt werden und wird auch öfter diagnostiziert als der schwarze. Was auch gut ist, weil der, also der schwarze, nämlich auch tödlich enden kann, weil der ist so aggressiv, dass er auch durch den ganzen Körper Metastasen streut.
Und verhindern kann man beides am besten mit, na klar, eben eincremen. Also gesunde Bräune gibt es nicht, wie es früher immer so schön hieß. Das sagt auch Leila Bayut, Ärztin vom Gesundheitsamt in Alzey-Worms.
Die meisten Menschen unterschätzen die UV-Strahlung. Wir haben kein natürliches Organ, um die UV-Strahlung zu erfassen. Also auch wenn es bewölkt ist, ist der UV-Index meistens relativ hoch.
Ich habe das immer von meiner Mutter eingebläut bekommen mit dem Eincremen. Hat auch geholfen. Mache ich heute als Erwachsener immer noch. Sobald ich in die Sonne gehe, es nervt, das stimmt schon. Alles schmierig, Sonnenbrille ist auch verschmiert. Aber irgendwie abends dann die Mischung aus Schweiß und Creme abduschen, das ist dann irgendwie doch, finde ich, so ein bisschen der perfekte Ausgang eines Sommertages.
Nee, Uli, bitte? Du nimmst die falsche Creme. Ich nehme natürlich, seit ich Ü30 bin, habe ich eine, in jeder Tagescreme ist bei mir jetzt ein Lichtschutz drin, aber leider auch zu spät mit angefangen. Bei mir sind auch schon ein paar Pigmentflecken am Start, aber es muss nicht immer klebrig sein, das wollte ich nur noch mal sagen.
Ich lasse mich gerne von dir influencen, kannst mir ja mal einen Tipp geben.
Unsere Kurznachrichten.
Der neue Papst Leo XIV. Hat jetzt auch seinen Fischerring bekommen. Das ist das wichtigste Zeichen seiner Macht. Er soll an Petrus erinnern, den ersten Papst, der laut Bibel Fischer war. Papst Leo hat den Ring gestern bekommen, weil er offiziell ins Amt eingeführt wurde.
Europa hat ein Wahlwochenende hinter sich. Portugal, Rumänien und Polen haben gewählt. In Portugal hat der amtierende Regierungschef wieder gewonnen. In Rumänien der proeuropäische Kandidat. Und in Polen gibt es noch kein endgültiges Ergebnis. Da geht es wohl in die Stichwahl.
Die israelische Regierung will wieder Hilfsgüter in den Gazastreifen lassen. Seit Anfang März hat Israel ja die Lieferungen blockiert. Weil die gut 2 Millionen Menschen aber auf die Hilfe von außen angewiesen sind, sind viele vom Hungertod bedroht, sagen Hilfsorganisationen.
Der 1. FC Köln ist nach nur einem Jahr zurück in der ersten Liga. Mit einem 4:0 gegen Kaiserslautern hat der FC den direkten Wiederaufstieg klar gemacht. Und Hamburg ist ja vorher auch schon aufgestiegen. Meine Mannschaft ist gestern auch aufgestiegen, wollte ich nur noch kurz erzählen. Von der Kreisliga C in die Kreisliga B.
Ja, komisch, ist keine Meldung wert.
Nee, aber jetzt habe ich es ja gesagt. Herzlichen
Glückwunsch. Dankeschön. Kai, herzlichen Glückwunsch. Und was haben Fusi und ESC gemeinsam? Na?
Wow.
Da wird geballert, ja.
Cool.
Schon wieder
coole Brücke.
Ein bisschen Ohrwurm. Geiler, ja, oder?
Stimmt. Geholfen hat es aber nichts, muss man auch ehrlicherweise sagen. Der deutsche Beitrag in diesem Jahr von Abor und Tünner, Stefan Raab, hat ja vorher im Vorfeld die Suche nach dem Song zur Chefsache erklärt. Er wollte Platz 1 und bekommen hat am Ende auch in Anführungsstrichen nur Platz 15.
Woran es gelegen hat, weiß man manchmal nicht. Ne? Ich finde, Baller war der modernste Song im Wettbewerb. Und ich glaube, dass der Song weiter seine Runde machen wird und die Leute den auch nicht aus dem Kopf verlieren.
Oder haben sie ihn direkt bei der Aftershow-Party abgegriffen, glaube ich. Also er könnte zumindest damit recht haben, dass der im Kopf bleibt, weil ich finde ihn auch sehr, sehr eingängig. Aber Platz 15 in Basel ist sogar noch schlechter als letztes Jahr. Da hatte es Isaac immerhin auf Platz 12 geschafft. Wobei, ey, wir wollen mal nicht meckern. Ne? Also es ist kein Platz ganz unten in der Liste wie viele Jahre zuvor.
Genau, immerhin nicht letzter. Das ist doch eine gute Nachricht. Ja. Und das österreichische Geschwisterpaar, Aber und Tünner, die sind ja für Deutschland angetreten, die meinten hinterher auch, sie hätten den Spaß ihres Lebens gehabt und mit ihnen auch mehr als 9 Millionen Menschen an den Fernsehern. Dazu kamen ja auch noch Millionen von Streams. Mhm. Also die Aufmerksamkeit ist nicht nur den beiden Geschwistern und Raab sicher.
Das stimmt. Und für die ARD hat ja Thorsten Schorn wieder den ESC kommentiert und alle Zahlen verfolgt. Und er hat uns gestern gesagt, dass Baller in manchen Ländern auch der Abräumer war.
Hallo Magda, hallo Uli. Ja, mehrfach 12 Punkte für Deutschland, das hat es lange nicht mehr gegeben. In der Ukraine und Tschechien sind die Jurys von Baller am meisten begeistert gewesen. Und 12 Punkte dann auch nochmal beim Televoting vom österreichischen Publikum. Insgesamt 151. Damit haben Abo und Tinner letztendlich sogar mehr Punkte geholt als Isaac im letzten Jahr.
Ja, wir haben mehr Punkte vom Publikum bekommen, trotzdem eben nur ein gutes Mittelfeld. Wir hören jetzt aber mal kurz in den Siegersong von JJ, der auch ja mit seiner Performance, muss man sagen, auch echt hervorgestochen ist.
Ja, also das wird man jetzt nicht unbedingt im Radio hören häufiger. Nee. Das ist, glaube ich, kein radiotauglicher Song. Der 24-jährige Österreicher Johannes Peach, sein Künstlername JJ, hast du schon gesagt, hat mit Wasted Love den Sieg geholt. Ehemaliger Wiener Sängerknabe, kann unglaublich hoch singen, wie man gerade gehört hat.
Beeindruckend.
Und hat von den Länderjurys oft 12 Punkte bekommen und am Ende dann auch genug vom Publikum.
Ja, aber das Ende, es war so knapp, meine Güte. Es war wirklich richtig spannend, wie sie es aufgezogen haben, weil wirklich lange Zeit die israelische Sängerin Yuval Rafael mit einer wirklich emotionalen Powerballade vorne lag. Und damit war dann auch der ESC mal wieder sehr politisch, auch wenn er das ja immer gar nicht sein will.
Ja, das stimmt. Die Israelin war auf jeden Fall die Siegerin beim Publikum. Sie hat mit Abstand die meisten Punkte beim Televoting bekommen. Mhm. Auch von den deutschen Zuschauern gab es für sie die volle Punktzahl. Damit hat sie es auf Platz 2 insgesamt geschafft.
Ja, und so gesehen haben die Zuschauer damit wirklich viel Solidarität mit ihr gezeigt. Yuval Rafael war in den vergangenen Wochen ja buchstäblich zur Zielscheibe von Israel-Kritikern und auch von Antisemiten geworden. Die 24-Jährige ist eine Überlebende des Terrorangriffs der Hamas. Sie war auch beim Nova-Festival am 7. Oktober dabei. Und da hatte es zuletzt Forderungen dann gegeben von einzelnen Ländern und tatsächlich auch von Künstlern. Israel soll wegen der Militärangriffe im Gazastreifen vom ESC ausgeschlossen werden.
Und auch bei Yuvals Auftritt in der Halle in Basel gab es Buhrufe und Pfiffe und es gab auch einen Zwischenfall, den man als Fernsehzuschauer gar nicht gesehen hat. Es haben nämlich zwei Personen versucht, ihren Auftritt auf der Bühne mit einem Farbanschlag zu stören. Die sind aber von Sicherheitskräften daran gehindert worden. Und auch in der Stadt vorher und rund um die Veranstaltung gab es Proteste gegen Israel.
Aber ich glaube, wir können festhalten, dass es vielleicht dann sowas wie zwei Gewinner einfach in diesem Jahr gab.
Ja. Übrigens, ist euch was aufgefallen, als ihr die 15-Minuten-App heute geöffnet habt oder letzte Woche schon? Ihr könnt uns nämlich jetzt auch sehen, wenn ihr die Folge öffnet, sind unsere Gesichter auf dem Logo von 15 Minuten. Also die von den beiden Hosts, die an diesem Tag dran sind, heute eben Magda und ich.
Ja, viele Hörerinnen und Hörer haben sich das gewünscht und dem kommen wir natürlich gerne nach. Danke an die Grafik. Sagt uns doch gerne mal, wie euch das gefällt.
ob unsere müden Radiogesichter auch vorzeigbar sind, meinst du? Ich finde, ich auf meinem Bild könnte ich ein bisschen mehr Farbe vertragen, aber ich kenne mich ja zu sorgfältig ein, habe ich ja eben schon erzählt. Ja. Man kann aber auch nicht alles haben. Dafür bin ich gesund. Güte.
Da siehst du. Wir hören uns vor allem auch morgen wieder. Und wenn ihr eben mögt, könnt ihr auch kurz mal gucken, wie wir eigentlich aussehen. Wenn wir ausgeschlafen sind, denn da waren wir ausgeschlafen. Uli und ich sind morgen wieder am Start. Kommt gut durch diesen Montag.
Bis morgen. Tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.